Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unser Gast heute ist die Neurowissenschaftlerin Dr. Med Antonella Santuccione.
Zeit ist Gehirn, Gehirn ist Zeit. Wir wissen das, wir waren beide in die Forschung mit solchen Patienten, oder? Mhm. Wenn man zu spät beginnt, was soll das bringen? Es gibt ein Gehirn, das einfach komplett reduziert ist, mit Größe, mit Placken über alles. Man kann nichts tun, man braucht eine Wunde. Aber wenn man Anfang von einer Erkrankung ist, wenn man zu spät beginnt, es bringt gar nicht mehr.
Grüezi miteinander. Mein Name ist Rosilla Bachmann. Ich bin Gastgeberin des Podcasts Psychiatrie und Psychotherapie und freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Zu Gast heute in unserer Folge ist Dr. Med Antonella Santuccione Ciada. Du bist Ärztin und international anerkannte Expertin für Neurowissenschaften, neurologische Störungen und psychiatrische Störungen und Erkrankungen. Du bist auch Mitbegründerin und ehrenamtliche CEO der Women's Brain Foundation und Vizepräsidentin von Neurosearch. Und du setzt dich ein für den Ausbau der Forschungsaspekte des Instituts, der Women's Brain Foundation. Ihr untersucht geschlechtsspezifische Präzisionsmedizin bei Gehirnerkrankungen bei Frauen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns aus der Forschung, aus der Alzheimer-Forschung. Du kamst von Hamburg nach Zürich, als wir uns kennengelernt haben. Wenn man in der Alzheimer-Forschung tätig ist und auch klinisch tätig ist, was du warst, fällt ja etwas auf. Warum bist du hier, wo du jetzt bist, mit deiner Forschungserfahrung über all diese Jahre?
Also, zuerst vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, wieder dich zu treffen. Ja, wir haben uns kennengelernt, wenn wir noch jung waren. Und das war in die Psychiatrie, oder? Wir waren beide Ärztinnen in einem Spital hier in Zürich, wo wir auf Demenzen fokussiert haben. Und eine Frage, wieso bin ich hier gelandet mit dieser Geschichte über Geschlechtsmedizin, was man sehen kann, wenn in eine psychiatrische Abteilung läuft als Ärztin und mit solchen Patienten arbeitet. Also das war sicher nicht geplant. Ich habe nicht geplant, so eine Reise zu haben. Aber was mir beeindruckt hat, waren wirklich diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wenn es geht um Gehirnerkrankungen, psychische Erkrankungen. Das war zuerst etwas, das ich gesehen habe und gespürt habe mit meiner täglichen klinischen Erfahrung. Aber danach, wenn ich als Regulatorin bei Swissmedic gearbeitet habe und dort musste ich entscheiden, welche Medikamente in die Schweizer Markt zugelassen sein sollte. Und wir haben uns die Wirksamkeit und die Sicherheit von diesen Medikamenten evaluiert. Ich habe gemerkt, dass es gab sicher Unterschiede bei Nebenwirkungen, aber auch bei Ergebnissen von Studien über klinische Endpunkte, die anders waren, wenn Männer oder Frauen Subgruppe von diesen Studien analysiert wurde. Eine im Besonderen war eine Antidepressiva, das wir zugelassen haben vor circa 5-7 Jahre in der Schweiz, jetzt ich weiß nicht mehr die richtige Datum. Aber dort war wirklich zu merken, dass bei Frauen dieses Medikament hat besser gewirkt als bei Männern. Und das war die Turning Point.
Der entscheidende Punkt.
Genau, wo ich gesagt habe, okay, etwas passiert hier. Als Regulatorin, ich habe immer selber gefragt, der Entwickler, so die Pharmaunternehmer, die Akte uns geliefert hat, wieso sein sollte, welche war die Gründe. Und weißt du, Rosilla, wir haben immer sehr kluge Wissenschaftler auf die andere Seite, sogar klüger als ich. Und die haben wunderschöne Antworten gegeben. Aber das war für mich sehr spekulativ. Und ich habe auch gedacht, es darf nicht sein, dass nur eine Person als Regulator oder vielleicht zwei Regulatoren auf die ganze Welt so eine Frage stellen. Es muss eine Lösung systematisch gefunden werden für dieses Problem. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir werden jetzt vielleicht eine Verein begründen. Das war die Women's Brain Project. Das war 2017. Es war ein Hobby für mich. Ich habe immer andere Arbeit gemacht, entweder in riesigen Organisationen wie Pharmaunternehmer oder auf kleinere wie Startups. Aber ich glaube, dass als Hobby, es hat sich gelohnt und es zeigt, dass es gab eine riesige Lücke, weil wir haben so viele Erfolge in so eine kurze Zeitraum, dass wir heute eine Stiftung geworden sind. Und auf deine Frage auch, wieso, was war eine andere, you know, Moment, wo ich gedacht habe, wir müssen so etwas machen, war, wenn ich auf einem Kongress war, das war 2006, und kommen Frauen aus Amerika, es war ein Kongress über Alzheimer-Erkrankung, und dort die sagen, Alzheimer ist mehr bei Frauen, Alzheimer ist eine Frauerkrankung. Ich habe gedacht, ey, I just treated patients for 6 years with dementia, und ich habe nie wirklich realisiert, dass ich habe mehr Frauen getroffen als Männer. Und das war auch ein anderer Punkt, wo ich gedacht habe, wir müssen etwas machen.
Aber das ist interessant, weil das ist auch eine Versorgungsfrage oder der Therapiezugang. Vielleicht wird eben die Diagnose später gestellt bei Frauen. Das könnte auch sein, oder? Dass dann in den Ambulatorien, wo die Menschen mit Alzheimer-Erkrankungen behandelt werden, eben auch Frauen vielleicht weniger schnell in Behandlung gehen, oder?
Absolut. Mhm. Also unsere Studien zeigen, dass Frauen haben eine andere Symptomatik, besonders am Anfang dieser Erkrankung. Die kommen meistens mit einer leicht depressiven Symptomatik. Mhm. Die Angehörigen oder die Leute, die diese Damen kennen, die beschreiben die Damen als anders. Es hat sich verändert, vielleicht weil die Kinder weg sind von unsere Haushaltung oder vielleicht, weil der Mann ist gestorben. Es gibt immer eine Vielleicht-Gründe. Es gibt nie eine echt objektiv Anamnese oder Symptomatik, dass man sagt, okay, das ist keine Depression, das ist keine vielleicht auf diesen Grund. Es ist, weil eine leicht Kognitivstörung schon eintritt. Und was man weiß, ist auch, dass meistens Frauen sind mit Antidepressiva behandelt, fast die ganzen Krankheitsgeschichte. Die sind Daten von unserer Forschung, die sind Daten von der OECD, aber auch Daten von Bundesamt von
für Gesundheit
oder Statistik. Genau, ja. Genau. Man sieht, dass Frauen, die mit einer Demenz endlich diagnostiziert sind, die kriegen sowieso Antidepressiva, die ganzen Krankheitsgeschichte, weil vielleicht es gibt wirklich eine Depressionskomponent von den Symptomen, die eintreten. Aber man muss auch denken, vielleicht auch kognitiv, diese Damen hat eine Problematik. Und Früherkennung ist natürlich eine wichtiger Aspekt, wegen verschiedener Gründen. Zuerst, weil man kann schon einen Lebensstil ändern und Patienten helfen mit Verbesserung von was man macht täglich. Eine to decrease, to slow down the progression of the disease.
Also um auch den Erkrankungsverlauf etwas abzuschwächen.
Genau, genau. Aber auch mit der Hoffnung, dass neue Medikamente bald auch in der Schweiz zugelassen werden, eine früh Diagnose bedeutet früh Access auf eine Therapie, die sicher eine, as we said,
eine Abschwächung des Verlaufs bewirken kann.
Absolut, ja, und das ist super wichtig, weil wir wissen das, wir waren beide in die Forschung mit solchen Patienten, oder? Wenn man zu spät beginnt, was soll das bringen? Es gibt ein Gehirn, das einfach komplett reduziert ist, mit Größe, mit Placken überall, man kann nichts tun, man braucht eine Wunde. Aber wenn man Anfang von einer Erkrankung ist, wie zum Beispiel mit Cholesterolerkrankungen, oder? Wir wissen bei Cardiovascular, dass man muss schon 20 Jahre vorher mit
Lipidsenkenden Medikamenten arbeiten, um diese Plaques zu verhindern.
Genau, es ist ein bisschen die gleiche Geschichte vor Gehirn. Wenn man zu spät beginnt, es bringt gar nicht mehr.
So. Es ist sogar das Gleiche für psychiatrische sonstige Erkrankungen. Also, dass man wirklich, das hat man auch gut untersucht, Postmortem-Studium, morphometrische Studien, die zeigen, wenn Langzeitverlauf einer psychischen, einer schweren Erkrankung führt auch zu einem Hirnabbau, oder? Und das hängt dann halt auch zusammen, oder? Was ich spannend finde, was du angesprochen hast, die Diagnostik bei einer beginnenden Alzheimer-Demenz bei Frauen. Es gibt ja diese Phase, wo ein Mensch, eine Frau oder ein Mann, der betroffen ist, die betroffen sind von diesen ersten kognitiven Einschränkungen oder diesem mild cognitive impairment. Eine Patientin, die das hat, die oszilliert ja und die merkt ja das manchmal auch und der ist auch bewusst, dass ihr da etwas entgleitet und das verursacht vielleicht bei Frauen, die sowieso ein höheres Risiko für Depressionen haben, eben auch eher eine depressive Reaktion, die dann auch vielleicht die Diagnostik kaschiert, oder?
Absolut, aber ich zeige dir, was wir gefunden haben in unserer Forschung. Du weißt, dass viel läuft jetzt mit digitale Biomarkatoren von solchen Symptomen, oder? Unsere Studien, das wurde publiziert Ende 2024, zeigt, dass mit so einer Digital Biomarker man kann Subjective Cognitive Decline einfach objektivieren.
Also den subjektiven kognitiven Abbau, der ist mit diesen digitalen Markern.
Genau, das zu sind erkennen.
Das sind aber Testmarker, also da werden Kognitionen getestet. Genau. Oder? Also das sind nicht Biomarker, sondern kognitive Marker.
Also unser Test war etwas, eine Kombination zwischen motorischen Biomarkatoren und kognitiven Biomarkatoren. Mhm. Jetzt Entschuldigung wegen meiner Deutsch, du weißt, Marker. Was ich meine.
Ja, whatever. Alles gut, super.
Yes. Aber es hat mit 10 Minuten Testung auf eine Telefon oder mit einer App gemessen, wie diese Person bewegt sich in Zeit und Raum. Mhm. So sagen wir auch die Geschwindigkeit oder die Mikrotremoren von Ende. Mhm. Und dann auch natürlich die Messung von die kognitiven Fähigkeiten mit Erinnerungen, Gedächtnis, so weiter und so fort. Aber und ich kann nicht mehr sagen jetzt, welche, you know, which digital
welche
biomarker,
Marker?
Because this is of course the secret source of the solution and it cannot be disclosed. Mhm. Aber was war sehr interessant zu merken, ist, dass nur bei Frauen diese digital Biomarker haben die subjective cognitive decline erkennt gegen den Arzt. Mhm. Also ich formuliere das vielleicht anders. Die Biomarkatoren konnten wirklich sagen, ja, diese Frau gehört auf die Gruppe von kognitive eingeschränkte Leute, MCI. Mhm. Und der Arzt hat aber gesagt, nein, es geht alles gut, es ist alles in Ordnung. Mhm.
Jetzt, also es gab einen Bias beim Rating durch den Arzt?
Ich glaube, es gab keine Bias durch den Rating der Arzt, es gab einen Bias in die Skalen, die wir benutzen. Die Skalen, die wir benutzen, sind einfach etwas entwickelt für eine Erkrankung, dass wir vor circa 30 oder 20 Jahren, wenn diese Skala entwickelt wurde, wir nicht gekannt haben. Es gab keine MCI in diesen Zeiten, oder? So, die sind einfach für schwerere Patienten, sagen wir, konzipiert. Und wahrscheinlich bei Frauen, die können diese Nuance, oder? Nicht wirklich objective machen.
Also diese Skalen können die Nuancen bei der Frau, beim MCI, beim Mild Cognitive Impairment,
Subjective Cognitive Impairment
nicht, konnten diese normalen, üblichen, standardisierten Skalen.
Genau.
Und die Diagnostik, die psychiatrische Diagnostik.
Genau, aber dieser Algorithmus, dieser Machine Learning hat die Frauen mit Subjective Cognitive Decline auf die schon auffällige Gruppe kategorisiert.
Ja, also die Frauen konnten es eigentlich beim Rating selber fassen, den subjektiven, kognitiven Abbau oder die Verschlechterung.
Genau, genau. Und ich finde das extrem interessant, weil es bringt eine neue Welle von Instrumenten, das man benutzen kann für eine echt gute Diagnose und für eine frühe Therapie, weil bei diesen Erkrankungen das ist essentiell.
Ja.
Ich wiederhole mich, wenn man ein Gehirn hat, schon mit Placken, die einfach geschrinkt, how do you say that?
Also wirklich weniger Volumen haben.
Genau, einfach kleine
Hirnregionen.
Genau, man kann nicht wirklich viel tun. So früh ist Gehirn und Zeit ist Gehirn, Gehirn ist Zeit, sagen wir.
Ja. Nicht nur in der Akutneurologie bei Stroke, sondern auch bei den chronischen psychiatrischen, neuropsychiatrischen Erkrankungen.
Absolut.
Oder? Ja, weil das wirklich auch Prozesse sind, wo Neuroplastizität eine Rolle spielt oder eben auch Neuroprotektion und eben der Hirnabbau wirklich untersucht wurde, oder? Eine chronische, unbehandelte Schizophrenie, schwere manisch-depressive Erkrankung, da sieht man auch diese Abbauvorgänge, oder?
Absolut.
Wahrscheinlich haben die auch ein höheres Risiko, oder man hat das auch untersucht für Alzheimer, oder?
Und auch auf diese Erkrankungen, die jetzt du erwähnst, dass man weiß, es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit Time to diagnose,
exakt.
So mit Symptomen, mit Verlauf der Erkrankung und auch der Therapie. So, aber das ist vielleicht für eine andere Mal.
Also was sicher relevant ist, ist ja, es gibt erst, also 2024 wurde in Schweden mit Daten aus dem Nationalen Gesundheitsregister wurde eine Kohortenstudie gemacht. Und dort hat man dann wirklich diese bekannten Unterschiede noch etwas schärfer auch auf die zeitlichen Dimensionen gelegt. Oder? Man konnte sehen, ganz klar, dass zum Beispiel stressassoziierte Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und bipolare Störungen bei Frauen, vor allem im Alter von 10 bis 54 auftreten, also eigentlich in der reproduktiven Phase, wo die Hormone aufgrund der XX-Chromosomen, die Hormone anders sind als bei den männlichen Teilnehmern oder in dieser Kohorte. Dann hat man auch gesehen, dass zum Beispiel ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen bei Jungs früher diagnostiziert werden, es dann aber eine Konvergenz gibt bei der Diagnostik und bei der quasi Incidence Rate im jungen Adoleszenten-Erwachsenenalter, auch bei Frauen, aber auch weil man wie bei Alzheimer gemerkt hat, dass die Diagnostik eventuell, dass da die Parameter, um die Diagnose zu stellen, bei jungen Frauen und jungen Männern eventuell oder auch gerade bei Kindern sich anders zeigt, oder?
Absolut.
Dass es nicht eine präzise Diagnostik ist, die auch für Frauen wirklich präzise zur Diagnose führt und dass die Diagnosen auch später gestellt werden deswegen, oder?
Also, Rosilla, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil das Problem fängt schon ganz früh an ins Labor, wo wir unsere Forschung gemacht haben. Wir haben, dass die Mäusemodelle oder die Affenmodelle sind meistens männlicher, sagt man so.
Ja.
Oder man hat überhaupt kein Interesse zu verstehen, welche wäre jetzt das Geschlecht von diesen Tieren, und man mixt alles zusammen und es geht weiter mit Forschung. Dann kommt die klinische Studien, wo wir wissen auch dort, es gab immer ein riesiges Problem mit Recruitment von Frauen. Und dann kommt das Problem auch von den Skalen, wie schon diskutiert. Skalen, die einfach standardisierte sind für Männer und Frauen. Das bedeutet, dass die Nuance von diesen Unterschieden, die wir kennen, mit Gehirnfunktionalität, mit Erkrankung, Verlauf, so weiter und so fort, einfach, they are blinded, they are just shut it down. Mhm. Die Standardisierung dieser Skalen zwischen Frauen und Männern, es ist gut, weil man kann mehr oder weniger ein gutes Ergebnis messen für beide Gruppen, aber die echten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, man kann nicht mehr merken. Mhm. Und man verliert auch die Qualität von den Ergebnissen. Und das ist die gleiche Geschichte für zum Beispiel mit Autismus. Wir wissen jetzt, dass die Skalen für
Autismus-Spektrum-Störungen, ja.
Genau. Die Skalen sind mehr auf Junge, oder? Mhm. Entwickelt worden und weniger bei Frauen. Mhm. So. Es ist ein bisschen über alles so. Wir sind jetzt am Verbesserung von dieser ganzen Problematik. Das ist die Echtarbeit von unserer Stiftung. Wir fokussieren uns auf Depression, Angststörungen, auf Multiple Sklerosis, Migräne, Alzheimer. Es gibt eine riesige, lange Liste in die Gehirnforschung. Mhm. Aber das Problem ist überall. Es ist in die Onko, es ist in die Herzerkrankungen, es ist das gleiche Geschichte bei Autoimmunerkrankungen.
Also da ist nur schon die Diagnostik eines Herzinfarkts bei Frauen in der Menopause. Da gibt es ja auch schon große Diskussionen und Studien, die zeigen, dass eben gerade, weil sich das anders abbildet, ein Herzinfarkt bei einer Frau, vielleicht in der Menopause mit hormonellen Veränderungen, dass die Symptomatik anders ist, oft nicht sofort erkannt wird, oder? Und dann vielleicht noch überlagert ist auch mit einer gewissen Stigmatisierung, wie eine Frau reagiert oder wie sie auf Schmerzen reagiert oder eben.
Absolut. I was surprised in 2020. Ich war in San Diego. Und ich habe mit einer Kollegin dort gesprochen, sie war eine Kardiologin, spezialisiert auf Diagnostik. Kannst du dich vorstellen, Rosilla, dass die Instrumente, die wir benutzen zum Diagnostik, die sind meistens kalibriert auf die Größe eine Körper, eine Männer. Deswegen zum Beispiel Gefäßerkrankungen, sie hat mir so erklärt, dass die konnte nicht gemessen werden in einer präzisen Fashion.
In einer präzisen Art?
Ja, mit einer Technik. Bei Frauen, ja. Weil das Instrument nicht kalibriert wurde für solche kleinen Gefäße. Und die haben dann meistens Männer benutzt. Mm-hmm. It's a problem, you know what I mean? It's a real problem. It's not a joke. Und das kostet Leben, das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Energie. Mm-hmm. Aber wir müssen das einfach lösen, weil es geht um Leben, oder?
Es fängt ja schon an bei der Forschung in der Genetik, oder? Du hast ja in einem deiner Artikel geschrieben über die Selektion mit XXXY-Chromosomen, oder? Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst.
Ah ja, das ist
das. Das fängt ja schon an, dann geht es um die Zellkulturen, oder?
Genau.
Ich habe also Neuroblastoma-Zellen, es gibt eine Linie, das ist eine von einer Frau mit Krebserkrankung, oder? Aber viele dieser Zelllinien sind nicht von Frauen, oder? Und haben ein anderes Chromosomenset durch das, oder?
Absolut. Mhm. Und so, es fängt wirklich schon an bei In-vitro-Modellen, wo Zellen, die XX, sagen wir, Genetic Background haben, fast, wie du sagst, fast kaum zu finden sind, weil es gibt nicht. Mhm. Und Es ist noch schlimmer, weil bei genetischen Studien manchmal die X-redundant part of the chromosomes of women is just removed.
Also es wird rausgenommen aus dem
Genome-wide
Association Studies. Dort wird es rausgenommen, oder?
Es ist zu kompliziert, you know, es bringt gar nicht, you know, we take it away. Mhm. So es ist wirklich a bias in the way we think and we do our research. Ja. Ja. Obwohl, du weißt ganz genau, wir sind alles als Frauen in unserer Entwicklung konzipiert. We are all conceived in utero from day zero as women and we all have a women brain. Und dann nach 3 Monaten, wenn Testosteron kommt, eigentlich ein Grupp wird Männer werden, oder? So, ich finde das ganz interessant, dass obwohl we are all conceived and, you know, created like women, women were forgotten from medicine. So we are learning while we do.
Also es ist einfach noch auf Deutsch, eben das erste Trimester, dort ist eigentlich wirklich noch nicht auf der neuronalen Ebene, auf der Hirnebene, sind diese Expressionen des Y-Chromosoms noch nicht im Vordergrund. Das kommt erst später dann auch mit der Ausbildung des Geschlechts in Utero. Und was natürlich auch extrem relevant ist, ist, dass wenn man diese Genome-wide Association Studies macht und man nimmt das zweite X-Chromosom-Transkriptom raus, dann bedeutet das ja eigentlich, dass weniger als die Hälfte der Gene, die mit der menschlichen Pathologie auf dem Y-Chromosom assoziiert sind, werden dann auch nicht untersucht, oder?
Absolut.
Und das ist wirklich dort. Das ist ja schon, und natürlich ist es schwierig, oder, klinische Studien mit Frauen zu machen. Man müsste eigentlich beginnen, es gibt den Zyklus, der alles beeinflusst, es gibt eigentlich einen Zyklus über das ganze Leben bei Frauen. Zuerst ist es die Pubertät, die hormonellen Veränderungen, die Menarche, also der Beginn des Menstruationszyklus, dann möglicherweise eine Schwangerschaft und eine Geburt, wo sich ganz viel hormonell im Status verändert, dann gibt es natürlich interindividuelle Varianzen, also es gibt, ich stelle mir manchmal vor, bei gewissen Frauen, es gibt wie ein verschiedene Settings von Hormonstatus und auch die dann auch vielleicht zum Teil bis zu Irregularitäten im Zyklus und bis zu Pathologien zeigen, natürlich auch mit polyzystischen Ovaren, Endometriose, dort sind es ja vor allem diese hormonellen Unregelmäßigkeiten, die einfach über das Spektrum hinausgehen, die auch eigentlich ein Indiz wären für die Pathologie an der zugrunde liegenden Krankheit. Aber für Studien ist es schwierig und trotzdem eigentlich wäre es umso wichtiger, es eben einzugrenzen und zu verstehen und diese Mechanismen zu verstehen, um auch Frauen in Studien einzuschließen.
Absolut. Und ich glaube, dass wir haben genug Informationen über, wie Hormonen unsere Gehirn und Verhaltens einfach beeinflussen. Mhm. Aber haben wir das in Studien wirklich analysiert? Antwort ist leider nein. Mhm. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine mit unserer Stiftung eine Roundtable organisiert mit Experten, Patienten, mit verschiedenen Organisationen, zu diskutieren, was passiert mit Parkinson bei Frauen. Und wir haben wirklich viel gelernt, direkt von der Stimme der Patienten. Wir haben dann in Nature Medicine einen Artikel publiziert, wo wir sagen, dass auch dort Symptome zwischen Frauen und Männer, besonders am Anfang dieser Erkrankung, anders sind. Und was wir auch wissen, ist, es gibt eine höhere Inzidenz von dieser Erkrankung bei jüngeren Frauen. Jetzt, wir wissen nicht wieso. Vielleicht es ist es Pollution. One of the reasons could be that the environment exposure to toxic agents.
Also, dass eventuell auch die Umweltgifte oder Umweltverschmutzung.
Genau, oder vielleicht, weil wir haben eine frühe Diagnostik. Wir wissen das noch nicht. Mhm. Aber es gibt eine gute, leider eine Increase.
Einen Anstieg.
Genau, von Frauen mit eine Diagnose von Parkinson, die immer noch ganz jung sind.
Wie alt?
Das bedeutet Fertilität.
Ja.
40-Jährige plus, die sind immer noch fruchtbar.
Ja.
Die sind immer noch am Beruf und die haben diese Erkrankung. Die sagen ganz klar, dass die Symptome von Parkinson gehen einfach schlechter von der Periode. Die sagen, dass L-Dopa wird nicht gut bei manche Phase von die ganze Menstruation, how do you say, the period, the monthly.
Menstruationszyklus.
Genau. Und ich finde, das ist wirklich zu achten, weil wenn wir wissen, dass Symptome sind schlechter wegen Änderung in die Zyklus, eine Hormonellzyklus einer Frau, man muss das in Studien einfach auch berücksichtigen, weil es geht um Lebensqualität einer Patientin, es geht um Symptomatik, es geht um Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und wir engagieren uns für das. Wir möchten, dass der Patient stimme, wir müssen, dass die klinische Forschung, dass die präklinische Forschung auf diese Themen einfach endlich achten, weil am Endeffekt ist es auch sparen. Weil wenn man ein schlechtes Medikament auf einen Patient verschreibt, der Patient wird das nicht nehmen. Und wir wissen das ganz gut. Wir haben in der Psychiatrie gearbeitet. Wir wissen ganz genau, dass meistens Patienten haben unsere Pille in die Mülheim gespuckt. Genau. We have to say that loud and clear. Yeah. Weil die sind keine Cure. They are just ameliorating symptoms.
Sind keine Heilung, sondern verbessern die Symptome. Das wäre ja schon gut, das ist ja auch der Zweck einiger Medikamente.
Genau, aber die haben auch sehr schwere Nebenwirkungen. Ja, sie achten nicht wirklich gut bei manchen Patienten. Mhm. Und das bedeutet, dass es ist eine Zeitverlust und Geldverlust, oder? Weil wenn wir wollen Compliance und Adherence einfach gut haben, weil dann wir wissen, dass wir können unsere Patienten helfen und wir wissen, dass die sind zufrieden mit den Medikamenten. Aber wenn wir keine Präzisionmedizin machen, wenn wir diese Shallow Medicine, wie sagt das man auf Deutsch?
Oberflächliche Medizin. Oberflächliche Medizin,
Wenn wir immer so weiterarbeiten würden, ich glaube, das sind die Ergebnisse, dass wir mitrechnen müssen. Mhm. Besonders in die Gebiet Psychiatrie und Neurologie. Mhm. Weil dort Präzisionmedizin existiert noch nicht. Mhm. Wir sind in die Neurologie und in die Psychiatrie, wo Onkologie war vor 20 Jahren oder 25 Jahre vorher, oder? Dort, wir haben jetzt nicht mehr Onkologiker, die auf die Organtumor achten. Wir haben Onkologiker, die auf eine Molekül achten, oder? Wo sind wir in unserem Gebiet?
Es ist natürlich viel komplexer, also gerade bei den psychiatrischen Erkrankungen, bei den psychischen Erkrankungen, psychiatrischen Diagnosen. Man weiß es ja, also zum Beispiel, wenn man schaut, eben die stressassoziierten Erkrankungen, Angststörungen, die fangen in der Pubertät bei Frauen an, also sind dort gehäuft, kommen sie vor, dort ist der Peak, oder? Dann, es ist immer multifaktoriell, oder?
Natürlich.
Es ist multifaktoriell, es gibt den Einfluss der Gesellschaft, es gibt den sozioökonomischen Einfluss, wo ist man geboren, wo wächst man auf, in Armut oder in Reichtum oder in einem mittleren Bereich, wie wird man gefördert, gerade bei den Demenzerkrankungen oder gerade bei Alzheimererkrankungen auch, wie ist das Hirn stimuliert worden, durfte man in die Schule als Mädchen, durfte man in die Schule als Junge und so weiter. Ich denke, das sind große Einflüsse, dann auch die gesellschaftlichen Einflüsse bezüglich Rollen immer noch, die sind ja immer noch spürbar und stark und je nach Nation und Land auch spürbar und stärker. Und auch einschränkender, also die psychologischen Aspekte oder die psychischen Aspekte, mit welchen Menschen ist man umgeben, wie beeinflussen sie einem gesundheitlich auch und auch psychisch, das sind natürlich große Einflussfaktoren, oder auch gesellschaftlich die Orientierung in der Pubertät.
Du erwähnst jetzt die Pubertät und was ich immer sage bei Mädchen, weil ich bin ganz oft in Kontakt mit jüngeren Menschen in der Schule oder Universität, ich sage immer, wir nehmen eine junge Frau, die in einer falschen Beziehung ist. Und das passiert oft, das gibt auch gewaltig, oder? Ich sage immer, liebe junge Dame, einfach weg von dieser Beziehung, because a smash on your face today can be your dementia tomorrow. So, es geht um Gehirnconcussion, es geht um Verletzungen von diesem ganz delikaten Organ. Wir wissen, dass die Gehirn von Frauen ist mehr empfindlich auf Verletzungen als die männliche Gehirn. Und das ist auch ein spezifischer Risikofaktor für Demenz spät im Leben, oder? Wir wissen, dass
die Boxer, auch die ganzen
zum Beispiel, zum Beispiel mit Parkinson, aber auch mit Demenzen. Wir wissen, dass wenn man eine Gehirnverletzung hat, auch wenn nicht die deutlich Symptomatik ist mit Kopfweh oder mit Schwindel oder, oder was, es kann schon eine höhere Produktion von diesen toxischen Proteinen wie Amyloid oder Tau, die einfach sich im Gehirn langsam sammeln.
Einlagern, ja.
Genau. So, und das bedeutet später, du kannst eine Demenz entwickeln. So, meine Motto ist always, dear young lady, if you're in a very bad relationship, eine toxische Beziehung, wo auch Gewalt gibt, einfach weg, weil du wirst deine Gehirne retten.
Nicht verraten, sondern retten.
Und auch die, wie du sagst, die Sozialrolle, dass eine Frau spielt. Wir wissen, dass Betreuerin zu sein, das ist eine 80% Frauenrolle oder weltweit.
Caretaking.
Genau. Es ist ein spezifischer Risikofaktor für Isolierung, für Depression. Depression ist ein spezifischer Faktor für Demenz. Das ist, was the Lancet Commission for Demenz also said, right? Es gibt 14 Faktoren.
Risikofaktoren.
Genau.
Das ist sicher eine soziale Isolation.
Genau. Armut, das ist auch eine andere Erziehung, Weiterbildung.
Traumata,
alle Dinge, auch Lipiden. Es gibt jetzt eine Studie, die zeigt, dass Frauen mit Alzheimer, die haben
vorher eine Hyperlipidämie gehabt, oder?
Genau, und sie haben niedrige Werte von die guten Fette, sagen wir.
Genau.
So, es ist sehr empfohlen, bei Frauen diese Omega-3 einfach zu beginnen, weil es kann ein Schutz sein für Gesundheit, Gehirn. Und weil diese Fetten sind neuroprotektiv, man braucht das Gehirn zu schützen von einfach
also die Aging. Omega-3, Omega-6 und auch eben, es geht, du hast jetzt vorhin erwähnt, das High-Density-Lipoprotein, also HDL, das wirklich, das muss hoch sein.
Genau.
Und die anderen Cholesterin- und Lipidwerte müssten tief sein, aber eben sonst ist es wie ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenz.
Ja. Und die sind alle, sagen wir, mehr wahrscheinlich frauenspezifische Faktoren, oder? Auch die Schwangerschaft zum Beispiel, auch Blutdruck während der Schwangerschaft, diese
die Präeklampsie.
Genau, und so. Es ist eine spezifische Faktor für Demenz später im Leben, sowieso auch Blutdruck, oder? And so it's everything a combination of how to maintain the status of a woman in the best possible way.
Ja.
Nicht einfach, weil man braucht nicht nur eine Veränderung im Lebensstil und du weißt, wie schwierig es ist, Lebensstil zu etablieren bei Patienten, oder? Weil es ist ganz, ganz schwierig. Es ist auch die Gesellschaft. Man braucht eine Veränderung in unserer Gesellschaft, wie das konzipiert ist, oder?
Und der Lebensstil, die Veränderung des Lebensstils, gerade in der Psychiatrie sind ja häufig Patienten, die auch eben sozioökonomisch nicht, viele sind doch auch, haben eine schlechtere Ausgangslage sozioökonomisch gesehen und oder haben wirklich auch, da gibt es ja auch Studien, die diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sehen, die auch, ein Teil davon ist auch Gewalt an geschlechtsspezifische Gewalt zu fangen, also bei Mädchen oder sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, je nach auch Herkunftsort, wo man herkommt und kultureller Prägung. Natürlich ist das klar, dass auch Jungs, also Buben diese Gewalterfahrungen machen können, aber die Verteilung ist weiterhin so, dass Mädchen diese Gewalterfahrungen machen, weltweit gesehen, häufiger, oder? Oder diese Form von Gewalterfahrungen, und das ist natürlich für alle stressassoziierten psychischen Folgeprobleme und Erkrankungen wie ein Vorlauf, oder? Also da ist schon viel Stress und physischer Stress und psychischer Stress früh, der auf dieses Mädchen, Kindergehirn trifft.
Absolut.
Also wir sprechen jetzt einfach von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Natürlich haben auch Kindersoldaten, Jungs, da gibt es dann vielleicht wieder andere Einflussfaktoren und Prägen, aber es ist schon deutlich, dass dort einfach dieses das Gewicht auf Gewaltserfahrungen für weibliche Kinder natürlich einfach weltweit gesehen doch relativ hoch ist und das eben auch wirklich einfach in der Psychiatrie sieht man all diese Traumatisierungen, die dann eben auch zu schweren psychischen Erkrankungen, Folgeerkrankungen führen können, dass diese eben auch wirklich dort die Wurzel haben oder die Ursache sind. Oder?
Absolut. Und wenn man denkt auch zum Beispiel über Depression, Postnatal Depression.
Postpartum, ja.
Genau, Postpartum Depressionen. Es ist auch ein Tabu. Es ist auch etwas, das unsere Gesellschaft nicht akzeptiert hat, oder? Weil Schwangerschaft muss immer schön sein, zufrieden sein und es kommt ein Kind und es sollte die beste Phase in einer Frauens Leben. Es ist leider nicht so. Wir wissen, dass gibt es Gehirne oder Körper, die einfach nicht die ganze Achse zwischen, you know, Oxytocin, Brain gut funktioniert. Mhm. Und es gibt Postpartum Depression, die aber auch ganz schwierig ist zum diagnostizieren, zu behandeln und es ist sehr, sehr stigmatisiert. So die Frauen haben auch Angst, das zu äußern, oder weil die denken, ich bin eine schlechte Mutter oder die Leute denken, dass ich kann nicht mich als Mutter verhalten. Das muss sich ändern, weil es geht um auch Gesundheit des Kindes zum Beispiel. Wir wissen, dass wenn keine gute Behandlung, keine gute Erkennung von solchen Symptomen bei einer Frau, dann es wird auch das Kind einfach eine, how to say, the child will be also impaired in development and will be affected by the symptoms of the mother when the mother is depressed. So I think, you know,
also wenn die Mutter in der Schwangerschaft eine Depression oder eine Angststörung oder eine Traumafolgestörung durchlebt, das ist Stress für das Kind auch in Utero, oder?
Auch so.
Und genau. auch danach. Geburt natürlich, kann das wirklich die Beziehung belasten, die ja essentiell ist eigentlich für das Überleben des Säuglings, oder?
Und deswegen, unsere Gesellschaft muss sich ändern. Mhm. Wir sollten die Frauen im Fokus haben. Wir haben jetzt dieses neue Konzept etabliert, wo wir reden über das Kapital. Mhm. Das Gehirn der Frauen. Jetzt bitte auf guter Deutsch formulieren. Can you please formulate it in a good German?
Also,
the women brain capital. Wie sagt das man auf Deutsch?
Das Kapital, das Hirnkapital der Frauen.
Genau.
Also, und da habt ihr eine extrem interessante Perspektive geschrieben im Nature Mental Health. Und da wäre ich froh, wenn du mir das einfach so nochmal zusammenfasst.
Nein, mach das gerne.
In deiner Zeit.
Es ist wirklich drei Worte. Women's brain capital. So, Frauen, Gehirn und Kapital. Mhm. Wieso sagen wir das? Weil es gab diese sehr berühmte Studien von McKinsey Health Institute und auch vom World Economic Forum. Es wurde lanciert in 2024 in Davos und dort haben sie gesagt, ja, eine Trillion von amerikanischen Dollar kommt von Forschung, dass man bei Frauen macht, in GDP, in how do you say,
Bruttosozialprodukt.
Genau, innerhalb, I think it was 2040. So. Mhm. Wir haben mehr oder weniger 20 Jahre gute Forschung zu machen bei Frauen und wir werden diese 1 Trillion haben. Dann wir sind bei die Leute auf die McKinsey Institute Health gegangen, persönlich und gefragt, habt ihr geschaut, wie viel von dieser 1 Trillion geht auf Gehirn von Frauen?
Mhm. Also da, wo man, dass man quasi sparen oder dass man eben generieren könnte, ein Kapital, wenn man diese gehirnspezifischen Erkrankungen, neuropsychiatrischen und psychiatrischen Erkrankungen bei Frauen frühzeitig diagnostiziert, behandelt und den Zugang zur Versorgung gewährleistet.
Ganz genau. Ja. Und die haben uns gesagt, nein, wir wissen das nicht. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, dann schauen wir. Mhm. Jetzt, ich hätte gedacht, dass von diesen 1 Trillion meistens wäre, ich weiß es nicht, Brüste oder reproduktive Organe oder es kommt ein Viertel von 1 Trillion einfach nur für Gehirn der Frauen. Deswegen ja. Wir sagen the women's brain capital. Wenn wir müssen bessere Forschung machen, wir müssen mehr investieren auf dieses Gebiet und wir brauchen auch viel Philanthropie. Ja. Jetzt, du hast gehört zum Beispiel, dass endlich auch der Bill Gates hat sich entschieden für Investierung von philanthropischem Geld auf Women's Health. Mhm. Wir haben hier in der Schweiz auch ein riesiges Potenzial von Philanthropen, besonders Frauen, die das einfach kapieren müssen, dass Priorität sein sollten, werden, whatever you say in German, you know what I mean? Mhm. Because it's going to be us, as women, who can make the change. Ja. Wenn wir denken, dass eine andere Gruppe das lösen wird, das ist falsch. Man braucht die Frauen für Frauen. Und wir müssen das priorisieren.
Priorisieren.
Genau. Aha. Auch finanziell. Mhm. Zum Beispiel, wir haben in der Schweiz unsere erste Philanthropen gehabt. Eine war ganz am Anfang die Mara Ankmore zum Beispiel. Die war unsere Philanthropin, die immer unterstützt hat. Und wir sind heute da, weil sie hat an uns geglaubt, oder? Sie war eine Gründerin auch von unserem Verein, von unserer Stiftung oder CTC. Die Mary hat sie auch uns unterstützt finanziell.
Ohne CTC ist...
Die sind da in Basel und die engagieren sich für, you know, how to say, HR, Human Resources, they identify talents to position within pharmaceutical industry in Basel. Ja. Man braucht so eine Unterstützung, diese Forschung zu machen. Es kommt nicht ohne Geld. Wir sind keine... Noch nicht eine Institut, die einfach durch die, how do you say it, we're not recognized yet by the official bodies like SNF oder...
Ihr seid noch nicht beim Nationalfonds noch nicht so angebunden. Wobei, die haben ja offenbar ein Kontingent an Gelder.
Ja, jetzt ich lache, weil du weißt schon, meine Motto,
genau.
Es ist der Oberall.
Wie viel das ist? Ich glaube, 11 Millionen.
Es wird 11 Millionen gegeben.
Bis die nächsten 4 Jahre würden zur Verfügung gestellt für geschlechtsspezifische oder frauenspezifische Forschung, um diese Unterschiede besser zu verstehen, oder?
Genau, 11 Millionen, Drusilla. Weißt du, wie viel kostet das Haus der Elefanten in Zürich Zoo?
Ich weiß es, weil ich mit dir gesprochen habe darüber.
Aber dann du sagst das nur.
47.000.
Etwas mehr.
47 Millionen.
Ja, etwas so. So 70 million more or less for the House of Elephants in the Zurich Zoo versus 11 million for 40
also
years.
Also 47 million or...
70 something.
Now 72 Millionen für dieses Haus des Elefantenhaus. Das wunderschön ist im Zürcher Zoo.
Ich bin sehr froh für Elefanten. Du weißt, ich bin mit einer Inder verheiratet, so ich liebe Elefanten. Das ist nicht gegen Elefanten. Aber... Weißt du, man muss dann
es ist einfach das Verhältnis.
Genau. It's just, if you put those numbers into relationship, you understand how much is being given from public money, from Frauengeld, from Schweizer Frauengeld für Frauen. 11 Millionen.
Der Nationalfonds, das ist wirklich das Gremium und die Stelle, die wirklich die Forschungsgelder spricht und dann 11 Millionen für die nächsten 4 Jahre für diese Projekte. Ich meine, es fängt ja bei den genetischen Untersuchungen an, bei Laboruntersuchungen, bei klinischen Studien.
Weißt du, wie viel kostet eine klinische Studie für Demenz, mehr oder weniger von A bis Z?
Ich glaube etwa 3 Millionen.
25 Millionen to a pharmaceutical company costs more or less.
25 Millionen
so you cannot even run a study with that money.
Ja, also 25 Millionen kostet normalerweise eine klinische Studie für Alzheimer, für ein Alzheimer-Therapeutikum, oder?
Ja. Für Pharmaunternehmen natürlich.
Ja, oder wir haben die... Also die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Alzheimer jetzt besprochen. Parkinson, war diese Studie von euch über das Rating und den Geschlechtsunterschied des Befragenden, der das macht, war das die Studie bei Parkinson? Oder?
Nein, das war auch bei Demenzen. Das wurde auf Nature Aging dieses Jahr publiziert. Das ist auch ein sehr interessantes Ergebnis. Und es zeigt, dass basierte auf die Geschlecht oder der Grade of Relationship.
Wie stark oder wie ist die Beziehung?
Ja, die Angehörigen oder eine Fremdperson, oder? Ob die Tochter oder die oder eine Pflege, sagen wir, basiert auf dem Geschlecht, aber auch diese angehörige Niveau, sagen wir, die Ergebnis von der Messung von Demenz basiert auf diesen Skalen, CDR Sum of Boxes, das ist die offige Skalen, das benutzt ist für klinische Studien, Ergebnis wird anders. Mhm. So, zum Beispiel, wenn eine Frau diese Messung macht bei diesen Patienten, weil natürlich die Menspatienten sind ja meistens durch eine Reiter evaluiert. Die können nicht selber.
Also der Reiter ist entweder ein Arzt, ein Psychologe, eine Psychologin, eine Psychiaterin.
Oder manchmal eine Angehörige.
Oder eine Angehörige.
Genau, wie bei den CDR-Sum-of-Boxes. Und was man lernt, ist, dass wenn eine Frau diese Test bei den Patienten macht, es wird höhere Staging von Dementia einfach gegeben, statt ein Mann.
Okay, also wenn die Befragende, die diese Testung macht, eine weibliche Person ist und noch eine Bezugsperson, aber vor allem eine weibliche Person, gibt es, ist das Ergebnis, dass es eine Alzheimer-Erkrankung ist und quasi das Staging, also der Grad der Erkrankung, ist deutlicher.
Ja.
Und das ist abhängig vom Testenden.
Deutlicher und höher. Wenn ein Mann das macht, die Demenzniveau wird niedriger evaluiert. Mhm. Und ich finde, das ist unglaublich, weil es spricht über Ergebnisse von klinischen Studien, die normalerweise 1000 Patienten rekrutiert, die normalerweise fast 2 Jahre dauern. Und wenn so ein kleiner Faktor aber so wichtig ist und so viel...
Das hat einen großen Impact.
Oder?
Über Jahre, also retrospektive.
Oder? Und wir lernen das, während wir reden, weil das ist alles neue Forschung, das wir machen. Und man braucht dann alles zu adaptieren, alles zu ändern, weil, wie schon gesagt, die Messungen sind auch gebiased durch die Geschlecht oder die Beziehung von einer Person auf eine Patientin. Ich finde das wirklich beeindruckend.
Natürlich schlussendlich, jetzt gerade bei den psychiatrischen Diagnosen, es sind, und zum Glück sind es immer auch noch klinische Diagnosen. Und klinische Diagnosen sind in der Psychiatrie ja wirklich auch die ganze Anamnese, den ganzen Verlauf, die ganze Medikationsanamnese, die ganze Biografie, alles in einen Kontext setzen und dann die Diagnose stellen und die Psychopathologie sauber erfragen und über ein Kontinuum erfragen, oder? Und die Ratings, die sind extrem hilfreich, die unterstützen, aber eigentlich müssen wir uns auch daran erinnern, dass das psychiatrische Diagnosen klinische Diagnosen sind und dass wir dort das Handwerk auch wirklich noch mehr, auch immer weiter, auch in der Weiterbildung zu Fachärzten, wirklich schulen, oder?
Absolut.
Um dies zu erfassen. Und ich glaube auch, die Verlaufsanamnese, oder, ist so wichtig bei allen psychiatrischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson und der Kontext, in dem man die Symptomatik setzt, die sich verändert, oder?
Und weißt du, Rossella, wenn ich denke, wie die Gesundheitssysteme in der Schweiz konzipiert sind, wenn ich erinnere mich auf unsere Arbeit in unserer Memory-Klinik oder in unserem Spital, wenn wir jünger waren, ich denke, dass wir sind in eine, I don't know the German word, geblessed.
Wir hatten Glück.
We have a fantastic healthcare system.
Ja, wir haben ein sehr gutes System.
Genau, wenn ich vergleiche das mit anderen Ländern, ich komme ursprünglich aus Italien, es gibt wirklich ein Vakuum, eine empty space, oder? Wo die Patienten nicht wirklich gut im Verlauf mit der klinischen Anamnese, das du erwähnst, einfach beobachten werden konnten, weil es gibt keine Infrastrukturen, es gibt nicht genug Ärzte, es gibt vielleicht auch keine Kultur für solche Erkrankungen, sagen wir. Es gibt immer noch viele Länder, wo das stigmatisiert ist, tabu ist.
Sowieso dann die psychiatrischen Erkrankungen, die sind ja, also das weiß man auch, da hat man auch Studien, oder? Die Stigmatisierung ist ja schon per se bei allen psychiatrischen Diagnosen vorhanden. Also da hat man Untersuchungen gemacht, auch in anderen Ländern, wo man untersucht hat, ein Patient oder eine Patientin, die eine körperliche Erkrankung wie ein Diabetes mellitus hat oder eine koronare Herzkrankheit, plus eine psychiatrische Diagnose, da war das Monitoring dieser Patienten weniger hochfrequent, niedriger. Die Verlaufsdiagnostik war weniger stringent, weil es einfach mit diesen Menschen natürlich auch schwieriger ist zu arbeiten und das System dann auch automatisch halt unbewusst auch zur Stigmatisierung beiträgt, oder? Also es ist sehr
und ich habe
komplex.
Angst, dass es wird nicht so viel besser werden. Jetzt vielleicht, ich bin ein bisschen zu pessimistisch, aber wenn ich schaue, was passiert in Gesellschaft, wie die amerikanische Gesellschaft, wo die Mentalhygiene, wo die Gesundheit von unserem Gehirn deutlich schlechter geworden ist, weil ich war vor circa 3 Jahren in San Francisco und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich war auf der Straße, by the way, in der Next to Armani, Ferragamo.
Viele obdachlose Menschen, die haben...
Warte mal, ich erwähne die nicht obdachlose. Mhm. Die sind aus meiner Sicht Patienten, ja, die auf die offene Straße laufen. Das bedeutet, also, wir haben offene Abteilungen auf die Straße. Genau.
Also das ist ja, das hat man untersucht, man hat Studien gemacht mit Menschen, die wirklich kein Zuhause mehr haben und eben auf der Straße leben, dass ein hoher Anteil dieser Menschen eine psychiatrische Erkrankung haben, eine psychische Erkrankung haben. Häufig Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, beides, Traumatisierung, Traumafolgestörungen, Veteranen und so weiter. Das ist, ja, und das ist wie das Bild der Gesellschaft dann, oder? Dass du sprichst das an. Das ist natürlich ein Gesundheitssystem Amerika, das eben den Zugang nicht wie bei uns, wo es eine solidarisch finanzierte Grundversicherung gibt und eben auch den Zugang gewährt leistet, die existiert nicht in einem Land wie Amerika. Dort ist das ein Drittweltland und nicht ein Erstweltland.
Oder? Genau, und ich hoffe wirklich, dass dieses Modell wird nicht in Europa eintreten, auch, weil ich sehe auch, dass immer mehr auf die Straße solche Personen laufen, auch in Europa, mhm, und auch in der Schweiz, auch in Zürich. Und wenn ich jünger war, es war nicht so deutlich. Also wir müssen achten und wir müssen wirklich schauen, dass unsere Gehirnerkrankung eine Priorität hat, mhm, auch bei jüngeren Generationen. Ich finde, das, was läuft jetzt mit Kinder und Sozialmedien und diese neue Eingriffe von Digitaldemenz, oder? Es ist
genau,
fast echt.
Demenz.
Oder?
Eine genau, digitale Demenz.
Genau, es ist ernst zu nehmen, mhm, und zu beobachten und zu...
Und auch diese Prägungen, diese kurzen Reizüberflutungen auf allen Ebenen und die dann eben auch noch so prägend sind für diese vulnerablen Jugendlichen oder Teenager oder und auf diese vulnerablen Hirne, oder ich denke auch, das ist ein großer Impact. Also, und was ich aber schon denke, was wirklich, also auch bei den Jungs und bei den Mädchen, die Hormone, das gibt einfach eine Vulnerabilität und eine Instabilität, wo diese Impact, diese Einflüsse einfach, diese sozialen Medien und dieses schnelle und oberflächliche und ablenkbare massive Einflüsse hat, oder?
Ich glaube, wir sind alles ein bisschen taub, sagt man taub?
Mhm. Abgestumpft, ja.
Genau, mhm, und das macht mich Sorgen. Wir werden nicht morgen die Effekte evaluieren konnten, vielleicht in 10 Jahren, aber es wird keine gute Ergebnis auf meine Sicht. Wir haben schon gesehen, was die Pandemie gemacht hat mit unserer Mental Health, oder? Mhm. Es gibt zu viele Junge, die heute zu Hause angeschlossen bleiben, mhm, und die gehen nicht raus. Und die Sozialkontakte, die. Und wir brauchen Sozialkontakte, zu strahlen, zu, ja, Menschen zu sein, mhm, unsere Sens zu äußern. Und alle diese claustrophobic behavior indoor, in front of a screen, this is just gonna, ja, give us pathological outcomes.
Ja, klar. Und gerade so vulnerable Hirne wie die von, ja, Teenage-Mädchen und Teenage-Jungs, oder?
Absolut. Ja.
Und sie lernen dann in einer wichtigen Zeit, wo es darum geht, sich nach außen zu orientieren. Und deswegen, ich glaube, es gibt auch Studien, die zeigen, dass nach der Pandemie zum Beispiel das Essstörungsverhalten bei jungen Frauen und Mädchen, dass viel mehr junge Frauen und Mädchen hospitalisiert wurden für Essstörungen und Behandlungen in Anspruch nahmen, weil sie eben durch die Isolation und die Social Media dann wirklich geprägt wurden mit Selbstoptimierung, Körperschema-Ideen, Körperschema-Störungen. Das hat man bei den Mädchen gesehen, bei den Jungen auch eher dieser soziale Rückzug. Also wenn man nicht lernt, wenn man nicht üben kann, wenn ein sich entwickelndes Hirn sich nicht üben kann im Kontakt mit Menschen, mit anderen Gleichaltrigen, dann ist das wirklich schwer, ein großer...
Du weißt, dass diese Mirror Neurons, oder?
Mhm. Die Spiegelneuronen.
Genau, ja, die funktionieren am besten in einer dreidimensionalen Ebene. Mhm. You don't learn...
Also da braucht man das ganze sensorische System,
genau,
das dann auch diese neuronalen Prozesse wirklich anstößt und trainiert, oder? Das sehe ich auch so, ja.
Es ist wirklich so und, mhm, ich hoffe, dass wir werden das, ich wiederhole mich, als Priorität in unserer Gesellschaft immer, mhm, hoch haben. Es gibt auch diese Studie, die dieses Jahr publiziert wurde. Das war eine Anfrage auf die Schweizer Bevölkerung, oder? Und das wurde in 2022 gemacht, aber die Ergebnisse wurden dieses Jahr öffentlich gegeben. Immer wieder die, ich glaube, die Büro für Statistik, oder? Und das zeigt, dass die Frauen sind immer noch die Teil, die ja meistens mit diesen psychischen Erkrankungen leben müssen und die mehr mit Depression, mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder Ängstezuständen zu leben haben, mhm. oder? Die sind auch die Teil, die Bevölkerung, die mehr arm ist.
Ärmer ist, ja.
Genau. Mhm. Und das bedeutet niedriger Access auf, niedriger Zugang.
Schlechterer Zugang zu den Therapien und Diagnosen,
genau.
und so weiter.
Genau. Mhm. Unsere Studie, es wird jetzt 10. September publiziert, mhm. In wenigen Tagen, zeigt wieder, dass auch bei Demenzen die Frauen sind weniger bei Spezialisten erst diagnostiziert. Am meisten sie gehen bei einem Hausarzt. Das Hausarzt sagt, sie kommen wieder in 6 Monaten, wir schauen und 6 Monaten, wir schauen. Und das gibt eine Verspätung mit der Diagnostik. Mhm. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit finanziellen mhm. Möglichkeiten von einer alten Dame oder verwirrt zu sein. Widow, how do you say widow? I never could say
Eine
word.
Witwe.
Genau, mhm. ich kann das nie auf Deutsch sagen. Es tut mir sehr leid. Das ist eine Schwäche mit meiner Artikulation von Worten, weißt du? My brain was trained for Italian when I was born. And we go back to how you train your brain, right? Yeah. It's so important.
Eine Witwe.
Mhm. Ja, genau. Wenn die Witwe sind, die sind auch...
Ja, aber häufig, die Altersvorsorge ist natürlich dann nicht sehr...
Aber auch eine Betreuungsperson, mhm. die haben keine Betreuungsperson. Ja, ja. Also die gehen nicht bei mhm. einem Spezialist, der vielleicht etwas weit entfernt ist, die gehen direkt auf eine...
Zum Hausarzt. Ja.
Zum Hausarzt.
Was auch gut ist natürlich.
Es ist natürlich gut.
Es ist eine erste Triage und
genau.
Versorgung. Oder?
Genau, und vielleicht die Hausärzte aber noch nicht Zeit mhm. und vielleicht die Methode, eine echt... mild cognitive impairment zu diagnostizieren. Ja. Und das ist mehr für eine spezialisierte Setting, eine Memory Clinic. Mhm. And we know that women go less to a memory clinic than a man.
Ah, das hat man gesehen.
Ja, okay. Yeah, yeah, wir haben eine Survey gemacht zwischen Deutschland und United States mit 120 Subjects, Caregivers.
Also mit 120 Teilnehmern.
Genau, Betreuer, aber auch Patienten. Mhm. Man zeigt ganz genau, dass die Frauen sind weniger bei Spezialisten, dass Frauen kennen auch weniger über die Erkrankung. Kannst du dich vorstellen? Ich hätte gedacht, dass Frauen waren sehr auch ausgebildet auf Alzheimer, mhm. aber scheinbar die Frauen kennen weniger als die männliche Population. Ich finde das auch erstaunlich, oder?
Das ist vielleicht auch abhängig vom Bildungsgrad, oder? Und ich meine, die Generation, die jetzt Alzheimer hat, das Stimmrecht wurde 1970 eingeführt oder 1971 in der Schweiz. Und also das hat, also wir sind jetzt da nicht das modernste Land in Bezug auf...
Das war Deutschland und Amerika.
Emanzipation.
Ja, wir wollen jetzt diese Studie auch in der Schweiz wiederholen, mhm. weil das spricht nicht die Schweizer.
Ah, das war Deutschland und USA.
Genau, mhm. Deutschland und USA. Und wir mussten jetzt in der Schweiz auch machen, zu schauen, wie ist die Schweizer... Mhm. Bevölkerung auf diese Themen einfach sensibilisiert oder wie ist die Patient Management, the patient journey, we call it the patient journey. And we know that there are sex and gender differences in any patient journey. Yeah. So ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, egal welche Erkrankung, es gibt immer Unterschiede von erster Diagnostizierung.
Ob es kardial ist, neurologisch, psychiatrisch.
Ja. Und für mich das nächste Thema für Medikamente, in Market zu bringen, erfolgreich Medikamente in Market zu bringen. Mhm. Es ist auch die Weiterbildung oder how do you say that? The medical education.
Ja, die Weiterbildung zum Facharzt.
Oder auch Präventionmedizin. Präventionmedizin, wir müssen Strategie etablieren, die Präventionmedizin für Frauen und für Männer reden. Wir wissen das von zum Beispiel how to bring any solution, any product on the market. Es gibt immer eine Pink oder Blue oder eine Frau oder eine Männerbewerbung.
Also Rasierer sind dann pink und sind teurer als dann blaue männliche Rasierer.
Aber wir müssen auch etwas so konzipieren für Präventivmedizin und für Medikamente, weil ich gebe ein Beispiel mit Herzerkrankungen. Wir haben in die 80er Jahre viel Präventionsmedizin gemacht, sodass die Nummer von Cardiovascular Events niedriger geworden ist bei Männern. Mhm. So weniger Herzinfarkt, weniger Stroke, whatever. Weil wir haben die Männer gesagt, bitte einfach mehr Bewegung, aufhören mit Rauchen, keine Alkohol.
Andere Ernährung.
Genau. Und Frauen? Bei Frauen, das hat nicht...
Das ist nicht runtergegangen?
Nein, mhm. Bei Frauen, es hat sogar das Gegenteil.
Das ist angestiegen, ja.
Weil wir haben Frauen vergessen. Mhm. Wir haben diese Kampagne, diese Präventivkampagne gemacht, fokussiert auf Männer. Wir haben nicht die Frauen sensibilisiert, wir haben nicht die Sprache der Frauen gesprochen. Mhm. Wir sind nicht gegangen, wo die Frauen sind. Die Frauen sind nicht unbedingt auf eine Newspaper jeden Tag morgens. Sie sind vielleicht auf einen Kaffee. Ich war gestern in der Stadt auf einem sehr schönen Kaffee und ich habe mich gewundert, es gibt nur Frauen. Ich habe gedacht, wir sollten hier in diesem Setting einfach solche Themen reden, ja. Weil dort du triffst die Frauen, nicht irgendwo anders.
Ja. Also was mir wirklich auffällt jetzt in den vielen klinischen Jahren, da, wo ich berufstätig bin als Psychiaterin, ist einfach auch, ich würde sagen, seit etwa 10 Jahren werden diese Stadien des weiblichen Lebens, das ja wirklich hormonell und chromosomal geprägt ist, werden diskutiert. Also ich habe noch, als ich vor 20 Jahren in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet habe, habe ich zweimal Patientinnen, junge Patientinnen erlebt, sehr junge, so gerade aus der Adoleszenz kamen, aber auf die Erwachsenenstation, die sehr, sehr depressiv waren. Sie waren sehr, sehr depressiv, haben wir danach herausgefunden, weil sie ein orales Antikonzeptivum, die Pille erhalten haben von der Frauenärztin. Eine wunderbare Sache, dass es das gibt, oder? Aber sie wurden nicht informiert über eine der häufigsten Nebenwirkungen in den klinischen Studien, nämlich die depressive Verstimmung. Und sie haben jetzt, diese zwei Patientinnen haben stark mit Depressionen, mit einer depressiven Verstimmung, man konnte das dann auch anamnestisch und im Verlauf sehen, auf die Pille reagiert. Und Rosilla, gleichzeitig erlebe ich, und ich finde, es fehlt so wie, und auch ich habe die letzten 10 Jahre auch viele Frauen erlebt in der Behandlung, die relativ früh in die Perimenopause eingetreten sind. Diese hormonellen Veränderungen waren wie noch nicht auf dem Radar für sie. Für mich anfangs auch nicht, vielleicht waren das Frauen anfangs 40, aber sie waren dann, wenn man den Hormonstatus bei der Frauenärztin gemacht hat, waren sie wirklich in der beginnenden Menopause, und sie hatten ein halbes Jahr bis zu einem Jahr Schlafstörungen, sie hatten wieder verstärkt Migränen, die vielleicht in der Pubertät begonnen haben, die auch extrem häufig, 80% der Migränepatienten sind Frauen, und da, eindeutiger Zusammenhang mit dem hormonellen Verlauf.
100%.
Und sie hatten ganz ausgeprägt, sie haben nicht mehr geschlafen, sie wurden dann irgendwann depressiv. Wenn man ein halbes Jahr nicht mehr schläft, wird man einfach depressiv. Das ist eine Folge von Schlafstörungen, oder? Und ängstlich und so. Und das ich finde, es ist jetzt etablierter, auch diese Themen, diese hormonellen Aspekte, die zu Unterschieden führen bei psychiatrischen Erkrankungen bei Männern und Frauen. Auch die Schizophrenie, die dann wie einen Peak hat, dann ab 50 oder 40 bei Frauen, dort tritt die Diagnose dann wieder häufiger auf. Bei jungen Männern ist sie zuerst, so um die Adoleszenz, und bei Frauen ist sie dann und später nochmals, eben wenn die hormonellen Veränderungen stattfinden. Und ich finde es faszinierend, ich fand es auch faszinierend, die letzten 10 Jahre in der Behandlung mit meinen Patientinnen zu merken, wie neu das Wissen ist und die Einordnung, oder? Dieser ganz klar hormonellen Unterschiede.
Absolut.
Oder? In diesen Erkrankungen.
Das Problem war deutlich, ist, oder? Das Problem ist, dass wir aber noch nicht eine Lösung haben. So, wir haben noch nicht ein deutliches Verständnis von, wo diese Hormone einfach eine Beeinfluss haben auf Symptome, auf Therapieantwort, das ist noch nicht klar, oder? Weil wir haben das nicht studiert. Wir reden jetzt darüber endlich, und das ist ganz gut, aber wir müssen jetzt die Lösung einfach etablieren. Mhm. Das bedeutet, in klinischen Studien, Messung von Hormonen von Anfang bis Ende einfach beobachten, das bedeutet Analysierung von wie diese verschiedenen Phasen von Hormonen,
Zyklus, oder?
Genau, oder Erkrankungen, wie schon du erwähnst, das Endometriose oder Störungen sowieso mit Zyklus einfach eine Beeinflussung haben können auf Gesundheit von unserem Gehirn oder du hast auch gesagt jetzt, die Babypille oder die Contraceptive Pill. First of all, es ist zu oft verschrieben, bis eine Frau fast 50-jährige alt ist. Ich kenne noch Damen und Freunde und Patienten, die mit 45 immer noch die
Pille nehmen.
Und das ist schon für mich, hallo, es ist ein Problem wegen Risiko von Stroke, von whatever. Wir wissen, dass die Babypille...
Von Schlaganfall, ja.
Genau. Wir wissen auch, dass die Babypille zum Beispiel einen Beeinfluss hat auf die Kognitivfähigkeiten von Menschen, von Frauen. So, und das ist auch nicht genug studiert. Ja. Wissen wir zum Beispiel...
Diese Fluktuationen bei Frauen, die in der reproduktiven Phase sind, während des Zyklus auch auf die morphometrisch, auf Hirnprozesse und Hirnvolumina von gewissen Regionen, das ist sehr dynamisch, oder? Das ist wirklich monatlich dynamisch, oder?
Und vielleicht ist es nötig. Und wenn wir mit einer Kontrazeptiva das einfach flach machen, wissen wir, was passiert? Wir wissen das nicht. Die Frage, die beschäftigt mich, sind, wieso gibt es Frauen, die einfach Demenz entwickeln? Was haben sie in die Lebensanamnese erlebt? Das ein Grund sein kann. Natürlich, es gibt genetische Faktoren, wir diskutieren nicht darüber. Aber wenn es geht um epigenetisch oder auf externe Faktoren, wie zum Beispiel die Babypille, konnte das auch ein Risiko sein? Wir wissen das noch nicht. Wieso gibt es Frauen, die haben eine gesunde Wechselsjahre und Frauen, die das nicht haben, oder? So, die sind in die Frage, die mich täglich beschäftigen. Mhm. Wieso gibt es Leute, die schaffen das ganz gut bis 100 und die sind zufrieden und die leben ja, mehr oder weniger gesund und zufrieden? Und wieso gibt es Leute, die das nicht haben? Ist das, weil wir Verhältnisse oder Ernährung oder natürlich biologische Komponenten sicher? Aber wir müssen das echt studieren.
Wir müssen es besser verstehen, ja.
Absolut.
Es ist die Hälfte der Bevölkerung.
Das ist für mich Longevity Medicine. Ja. Wir gehen dann am Ende auf Longevity.
Ja, ja, genau.
Longevity ist nicht, to study how I can become 120, aber zu studieren, wieso gibt es manche Menschen, die das gut schaffen.
Die gut altern, ja. Gibt es noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, aber besprechen sollten?
Ich habe nicht wirklich über unsere Stiftung viel geredet. Vielleicht, was ich sagen sollte, ist, dass die Stiftung hat eine kleine Core-Team, aber hat auch unsere wissenschaftliche Kooperation auf die ganze Welt. Das kostet Energie, das kostet Geld, das kostet Zeit. Wir freuen uns auf Unterstützung von jedem einzigen Mann und Frau auf dieser Welt, weil Forschung kostet viel Geld. Wir gehen zurück auf Priorität und Relativisierung. Mhm. Wie viel geben wir für, weiß es nicht, einen Lipstick und wie viel habe ich diesen Monat gespendet für Forschung? Ich glaube null, oder?
Ja.
Aber ich habe sicher einen Lipstick
also
gekauft.
Also man kann, ihr habt eine Website, es gibt die Women's Brain Foundation. Normalerweise mache ich keine Werbung in diesem Podcast. Er ist inhaltlich, auch jetzt war er inhaltlich, aber ich finde, das ist eine wichtige Sache, die man unterstützen sollte, oder?
Dankeschön, dass es geht um Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse.
Und eben auch um diese geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Absolut.
Und die Forschung und das Verständnis und auch, dass man präziser eben Präzisionsmedizin für Gehirnerkrankungen und geschlechtsspezifische Präzisionsmedizin machen kann und auch besser verstehen kann, oder?
Was ich zu Hände sagen sollte und musste, ist danke. Danke auf alle die Leute, die diese Reise mit mir zusammen gemacht haben, weil ich bin hier mit dir heute Morgen, aber ich bin nicht alleine. Ich habe vielleicht bis jetzt Tausende und Tausende Frauen und Männer getroffen, seit 2017, wenn wir begonnen haben, die einfach diese Mission, diese Bedürfnisse, diese Priorität erkannt haben und in Zusammenarbeit mit unserem Verein vorher, jetzt Stiftung, täglich etwas machen. Mhm. Und ich bin immer, I always wonder, wieso Leben war so, why life has been so generous.
Warum das Leben so gut mit mir war.
Weil ich hätte das nichts getan, wenn ich nicht diese Menschen getroffen hätte. So, ich bin sehr dankbar und es ist eine Reise und das Reise ist dann erfolgreich und sicher, nur wenn man gute Menschen in die Reise trifft.
Wie es immer ist, bei allem, was wir tun.
Genau, exactly.
Vielen Dank, Antonella. Es war wirklich schön, mit dir hier zu sprechen. Wir wissen, wir können noch lange sprechen. Vielleicht braucht es eine weitere Folge.
Ja.
Und ich wünsche dir und deiner Stiftung viel weiteren Erfolg und gute Unterstützung. Und ich freue mich auf ein anderes Mal.
Vielen Dank für diese kleine, wunderschöne Reise heute Morgen.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.